Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform. Heute geht es um das Thema Mobilität in Ulm. Wir sprechen eine Stunde über alle Themen, die irgendwo mit dem Thema Zukunftsgestaltung in der Stadt, mit dem Thema, wie kriegen wir die Autos aus der Stadt heraus, wie können wir vielleicht das Fahrradfahren fördern. Hierzu gibt es in der Stadt Ulm eine Abteilung, die sich mit dem Thema Mobilität befasst. Und bei mir heute zu Gast ist der Leiter dieser Abteilung, ist der Herr Thorsten Fisch. Herr Fisch, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Wir hatten ja schon mal vor einigen Jahren, wir haben gerade darüber gesprochen, gemeinsam eine Sendung, die sich damals noch mit dem Thema Linie 2 Planungsstand, glaube ich, war es und Konkretisierung gefasst hat. Heute sind wir 3 Jahre weiter. Die Linie 2 fährt zumindest mal schon. Bin gerade damit auch hierher gereist. Ich bin mit der 1 gefahren, stimmt ja gar nicht. Die 2 fährt nur vorbei. Und natürlich, die Ziele, die Themen haben sich irgendwo, glaube ich, alle ein bisschen weiterentwickelt. Die Fragestellung natürlich in Bezug auch auf Klima und Veränderung, wahrscheinlich Autos raus aus Ulm. Green Parking Day ist ein Stichwort, das man seit einigen Jahren kennt. Vieles, was es dazu zum Thema gibt. Im Übrigen, mein Name ist Michael Trost und ich denke, bevor wir das Thema tief einsteigen, Herr Fisch, machen wir es, wie wir es immer hier in der Plattform machen, machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzählen Sie vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu sich, damit die Hörer auch wissen, wer denn der Herr Fisch eigentlich ist. Ein bisschen so, was Sie denken, was die Hörer vorab zu Ihnen wissen sollten. Und
Ja gut, vielen Dank, dass ich kommen durfte und freue mich, ein bisschen was zu berichten über das, was wir bei der Stadt Ulm und in der Abteilung Mobilität alles so denken und fabrizieren. Ja, vielleicht ein kleiner Ausblick oder Rückblick. Was habe ich denn gemacht? Ich bin gelernter Stadtplaner, bin seit 1997 hier in Ulm, war damals direkt nach dem Studium bei der SWU Verkehr, also kenne die Materie schon ziemlich lange, was den ÖPNV betrifft und die Akteure hier in der Region hatte. Da hatten wir ja die Gelegenheit miteinander, 2018 hatte ich dann die Gelegenheit von 2014 bis 2019 die Taskforce Linie 2 zu verantworten, also das Projekt Neubau der Straßenbahnlinie 2 auf Seiten der Stadt zu begleiten und die SWU dazu unterstützen. Was uns da, denke ich, ganz gut gelungen ist. Man sieht es ja heute, die 2 rollt munter den Berg rauf und rab. Und ja, seit 1.1.2020 Vorstand sozusagen der Abteilung Mobilität. Und wir kümmern uns, das heißt mein Team und ich, wir sind 8 Mitarbeiterinnen, kümmern uns um fast alle Facetten der Mobilität.
Mhm. Ja, das heißt, in der Form hat man vorher gar keine Zuständigkeit gehabt, ist ganz neu geschaffen worden oder ist die aus dem umgebenden oder aus den anderen Bereichen quasi, sind da die einzelnen Themen herausgezogen worden und dann gebündelt worden in der Abteilung Mobilität oder wie muss man sich das vorstellen?
Eigentlich so, wie Sie es jetzt schon zuletzt beschrieben haben. Mhm. Also wir bestehen aus mehreren Schwerpunktthemen. Wir haben den Radverkehr bei uns, der vorher in der Abteilung Verkehrsplanung verankert war. Dann haben wir seit diesem Jahr das Team Schülerbeförderung bei uns. Also wir sind auch dafür verantwortlich, die Beförderung zu den SBBZ-Zentren zu organisieren. Mhm. Das sind die Schulen mit sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungsbedarf. Und kümmern uns um die Abrechnung der Schülermonatskarten. Dann haben wir klassischerweise den ÖPNV bei uns. Wir sind auch Aufgabenträger im ÖPNV, also der Stadtkreis Ulm, von Gesetz her. Das heißt, wir sind da verantwortlich, aber kommen wir sicherlich noch auf diese Funktion. Mhm. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz viele neue Mobilitätsthemen, wie die berühmt-berüchtigten teilweise und verfluchten E-Tretroller, die hier auf den Bürgersteigen stehen. Wir haben das Thema Elektromobilität vor uns, aber natürlich auch Verknüpfungsformen wie Mobilitätsstationen und sowas. Also ich denke, eine breite Facette, die wir nachher dann sicherlich noch vertiefen werden.
Ja, wenn ich mal das so überlege, Mobilität ist ja ein sehr, sehr umfassender Begriff. Das heißt, es gibt zum einen natürlich die Autofahrer, es gibt die Omnibusse, die in die Stadt fahren und dann zum Teil auch da unten da bei der beim sind die Kreuzer da bei der Neuen Straße zum Teil auf diesen Parkplatz fahren. Es gibt natürlich die Leute, die mit der Eisenbahn kommen, oder es gibt die Leute, die mit dem ÖPNV hier hinein nach Ulm fahren. Und natürlich gibt es dann die Fußgänger und die Radfahrer, und alle sind ja irgendwo mobil. Kann man sagen, im weitesten Sinne, das sind alles irgendwo Themen, die dann bei Ihnen aufschlagen? Oder gibt es auch welche, wo Sie sagen, nee, jetzt zum Beispiel die Fußgänger gar nicht, das gehört nicht in den Kontext der Mobilität, oder gehört auch das irgendwo da hinein? Weil irgendwo Fußgänger und irgendwo Anschluss wieder an die Straßenbahn, an die Busse, hat ja auch wieder mit Mobilität zu tun. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Letzten Endes ist das natürlich ein Gesamtpaket, wie so ein Puzzleteil. Da sollten natürlich viele Hände ineinander greifen oder ein Zahnrädchen. Auch das Thema Fußgänger gehört per se bei uns zur Abteilung und auch mit zu dem Schwerpunktthema. Allerdings können wir aufgrund unserer Personalausstattung nicht alle Themen bei uns tatsächlich in der Tiefe abhandeln. Deswegen ist das auch noch teilweise ein klassisches Thema der Verkehrsanlagenplanung, der Verkehrswegeplanung.
Oh ja. Was ich so ein bisschen Hintersinn dabei hatte bei der Frage, war zum Beispiel die Fragestellung, was wird jetzt eine Fußgängerzone, wo dürfen Autos fahren? Ich erinnere mich, vor 40 Jahren zum Beispiel war da unten die Straße runter, also die Fußgängerzone heute zu den Kaufhäusern runter, war mal noch eine Autostraße. Ich erinnere mich noch in Kinderzeiten, irgendwann wurde sie dann mal eben zum autofreien Bereich, genauso der Münsterplatz. Würde das jetzt auch in Ihren Bereich Mobilität fallen, oder ist das dann ein anderer Sektor?
Das gehört dann eher zur Abteilung Verkehrsplanung. Also das ganze Thema ruhender Verkehr oder Ausbau der Fußgängerzone ist ein klassisches Thema der Verkehrsplanung. Mhm. Aber wir sind natürlich in enger Abstimmung miteinander. Keiner macht was, ohne mit dem anderen vorher gesprochen zu haben und sich da abzustimmen, denn wir wollen ja eine gemeinsame Strategie verfolgen.
Ja. Ja, das heißt, das geht dann irgendwo alles Hand in Hand. Und wenn Sie jetzt natürlich zum Beispiel planerisch oder mit Mobilität zu tun haben, nämlich anderen, sind Sie ja auch mit anderen Bereichen, also zum Beispiel mit dem Dingverbund oder eben durch SWU Stadtverkehr, wahrscheinlich sehr eng verzahnt. Das heißt, Sie haben in Ihrem Kontext wahrscheinlich ganz viele andere Betriebe oder Institutionen, mit denen Sie dann auch kooperieren müssen, oder?
Genau, also man kann es vielleicht ganz gut so umschreiben. Wir sind eher auf der konzeptionellen, strategischen Ebene verankert. Das heißt, geben so die groben Konzepte vor, die Leitlinien, und arbeiten die dann mit den anderen Akteuren und Kollegen und Kolleginnen soweit aus, und sind natürlich dann auch im Bereich Networking ziemlich stark involviert. Also Sie erwähnten schon einige Akteure, der Verbund, der Ding, ist natürlich ein ganz klassischer, wichtiger Akteur, den wir hier mit einbeziehen in unsere Strategie und unsere Vorhaben. Dann haben wir natürlich unsere benachbarten Kommunen oder Landkreise, den Alb-Donau-Kreis, der insbesondere die Schnittstelle zum ÖPNV, zum Regionalverkehr, ganz stark abbildet. Wir haben unsere Partnerstadt oder Nachbarstadt Neu-Ulm, mit der wir im engen Austausch sind, und natürlich auch den Landkreis Neu-Ulm. Und dann, um noch weiter in die Region zu gehen, wenn man so mal dieses Umfeld anschaut, dann natürlich auch den Landkreis Biberach, der ja auch Gesellschafter des Dingverbundes ist, und auch der Landkreis Heidenheim, zu dem ja auch Schnittstellen bestehen.
Und oh ja.
Dann haben wir auch noch einen Akteur, der vielleicht so noch gar nicht so richtig bekannt ist, aber so langsam rauskommt mit dem Thema, nämlich den Verein Regio S-Bahn, Donau-Iller. Denk, da werden wir sicherlich in unserem Themenschwerpunkt ÖPNV noch drauf zu sprechen kommen.
Mhm. Sind wir dann in Ulm eigentlich ein schwierigerer Bereich oder eine schwierige Stadt? Zum einen, weil wir natürlich an der baden-württembergisch-bayerischen Grenze Ulm-Neu-Ulm sitzen. Zum anderen auch, glaube ich, einen relativ großen Einzugsbereich haben. Also das, was man mit in Ulm, um Ulm und um Ulm herum so irgendwie charakterisiert, also die Landfläche, die dahinter sich erstreckt. Sind wir dann aus Ihrer Sicht eher schwierig oder sind wir im Vergleich zu anderen Städten normal komplex, oder wie schätzen Sie das so ein?
Ich glaube, das kommt immer auf den Zuschnitt drauf an. Also da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Vergleich zu anderen Regionen. Ich denke, was eine besondere Herausforderung ist, ist tatsächlich die Landesgrenze,
ja,
und die Unterschiedlichkeiten dort. Wir haben sehr viele Schnittstellen mittlerweile auch ins Landesverkehrsministerium nach Stuttgart. Da erfolgt ja auch ziemlich viel, und nach Bayern hin haben wir da weniger Kontakte. Und das ist, glaube ich, eine spezielle Herausforderung an die Region selber, sich dort entsprechend aufzustellen und zu führen. Es gibt dann auch noch den Schwabenbund, der hier gewisse Aktivitäten verfolgt. Also das Ganze dann auch im Überblick zu haben und zu verzahnen, ist doch manchmal schon eine sehr, sehr komplexe Aufgabe.
Ja. Sind dann in Bayern grundsätzlich die Voraussetzungen auf gesetzlicher Ebene Basis sehr ähnlich, sehr vergleichbar oder doch sehr anders? Oder wie ist das? Oder wenn man jetzt an Bayern denkt, über die Landesgrenzen hinweg oder?
Naja, so richtig fehlt mir der Einblick, muss ich schon zugeben.
Das heißt, das ist nicht so relevant fürs Tagtägliche, für die planischen Aktivitäten, oder?
Es hat insofern eine Bedeutung, als dass, ich erwähnte es vorhin gerade, wir sind im ÖPNV Aufgabenträger. Das heißt, wir sind tatsächlich dafür verantwortlich, das ÖPNV-Konzept im Stadtkreis Ulm, und zwar nur dort, zu konzipieren, das zu bestellen, also jemanden dafür zu suchen. Da haben wir ja unseren Partner SWU. Die Stadt Neu-Ulm ist da ganz in anderen Sphären unterwegs, denn sie sind selber kein Aufgabenträger, das ist der Landkreis. Und der Landkreis entscheidet momentan noch über das ÖPNV-Angebot in der Stadt Neu-Ulm selber. Und da gibt es natürlich ganz andere Beweggründe und Herausforderungen, die auf die Stadt Neu-Ulm warten.
Wobei ja der Verkehr, weil Sie SWU ansprachen, die fahren ja auch mit den Linien bis nach Neu-Ulm rüber. Das heißt, da gibt es ja dann doch zumindest einen, sagen wir, donauübergreifenden irgendwo Verkehr, der aber dann von der SWU verantwortet wird. Das heißt, da muss im Prinzip die SWU das ausgestalten, sage ich mal, den Betrieb machen, und da ist es an der Stelle nicht mehr relevant, dass es dann Neu-Ulmer Fläche ist, oder?
Es ist schon, hat schon eine große Bewandtnis. Und unser Ziel ist auch, also das Ziel der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm, ein gemeinsames Stadtverkehrsnetz zu schaffen. Wenn Sie in den ÖPNV denken, und Sie erwähnten es gerade, wir haben momentan zwei SWU-Linien, die nach Neu-Ulm rüberfahren, die Linien 5 und 7. Aber alle anderen Linien in Neu-Ulm sind in ganz anderer Trägerschaft und Verantwortung und enden auch alle in Ulm am Busbahnhof. Keine Linie ist durchgebunden, und da sowas stellen wir uns in Zukunft natürlich etwas anders vor.
Das sind dann da, wo es die Anschlüsse nicht gibt, wo man dann an ZOB dann irgendwo wartet, dass da irgendwo, was ist es, 75 oder 77 der Bus irgendwo kommt, die aber dann außerhalb, sagen wir, der Connect, irgendwo der Anschlüsse dann der zum SWO oder Ding verbunden sind.
Zum Beispiel, oder auch in der Wahrnehmung vom Standard her gibt es da natürlich Unterschiede von der Fahrzeugausstattung. Sie sehen es an den sogenannten DFI-Anzeigern, also diese Echtzeitanzeiger an den Haltestellen, wo dann halt die Linien einiger Busunternehmer nicht angezeigt werden, was dann im Hintergrund natürlich für den Fahrgast vielleicht manchmal unverständlich erscheint. Also das sind so Themen, da gibt es durchaus noch Lösungsbedarf, und da sind wir auch dran an dem Thema.
Das heißt, an dem Thema haben Sie ja dann auch in Bezug auf Weiterentwicklung auf jeden Fall dann auch ein paar Aktien drin und sind damit dann auch täglich befasst.
Genau.
Bevor wir die Musik spielen, mal so die Frage, also grundsätzlich, Ulm ist ja, glaube ich, eine Stadt, die auch wahrscheinlich bedingt durch Universität und durch verschiedene, glaube ich, gut laufende Industrie immer noch einen Zuwachs hat. Ne? Also die Planungen gehen wahrscheinlich immer noch von einer wachsenden Stadt aus, die dann immer auch noch expandiert, auch was Fläche angeht, oder? Wie ist da so, da ist Status?
Ja, also man merkt das natürlich in der Mobilität selber. Ulm wächst und wächst. Wir gehen bis zum Jahr 2030 von einem Bevölkerungswachstum oder von einer Bevölkerungszahl von 130.000 Einwohnern aus. Also das heißt wesentlich mehr als heute, so um die 6.000 mehr. Das bedeutet natürlich für ein bestehendes Straßensystem und Wegesystem, wie wir es haben, nochmal ganz besondere Herausforderungen, denn der Platz ist endlich. Also müssen wir in irgendeiner Form darauf reagieren, diese auf uns zukommende Bevölkerungssteigerung in der Mobilität dann Trendwende einzuleiten und natürlich andere alternative Angebote zu schaffen. Das zum einen, wobei wir natürlich feststellen, dieser Zug, dass Mobilität sich ändert, und das Stichwort ist ja oftmals die Mobilitätswende, die gewinnt an Fahrt, aber es dauert seine Zeit, denn das Verhalten ist geprägt von ganz, ganz vielen Einflussfaktoren soziologischer Art, von Rhythmen, von Einstellungen, die einen prägen, von natürlich dem sozialen Standard, dem finanziellen Ausstattung, die einen jeder zur Verfügung hat. Also das da müssen wir noch einiges tun, um da eine Umkehr zu schaffen.
Mhm. Ja. Ich denke gerade auch über die Themen, wie eigentlich bei Ihnen die Aufgabenstellung ist, was auch die Zielsetzung ist, was letztendlich irgendwo unter Planungshintergrund der ist. Man hat ja bestimmt auch Zielsetzung, Vision. Herr Fisch, wir haben schon gerade ein klein bisschen so abgegrenzt, was so in den Kontext Ihrer tagtäglichen Aufgaben reinfällt, aber noch nicht so ganz genau gesagt. Sie haben ja da bestimmt auch irgendwie eine Aufgabe, wo definiert ist, was die Abteilung, letztendlich die Zielsetzung, die Vision, die die Abteilung verfolgen soll. Wie ist das so definiert? Also ich bin mal sage, ist die Definition irgendwie alle Autos in 10 Jahren raus und es ist alles eine grüne Innenstadt oder ist es nicht so? Oder was sind so die Vorgaben, die Ziele, an denen Sie sich so entlanghangeln? Wo ist da die Vorstellung, die besteht?
Na, letzten Endes fange ich erstmal da an. Wer prägt denn die Zielsetzung oder wer gibt die vor? Unser entscheidendes Gremium ist der Gemeinderat und der entscheidet natürlich, weil er die gewählte Bürgerschaftsvertretung ist, darüber, welche Ziele denn hier in der Stadtverwaltung generell verfolgt werden sollen. Und vielleicht da ganz wichtig, der Gemeinderat hat im Juni diesen Jahres das sogenannte kommunale Handlungsprogramm Mobilität beschlossen. Das ist ein mehrere Seiten starkes Papier, das sich genau mit diesen Visionen und der Strategie auseinandersetzt und hat da eigentlich als oberste Ziele ganz klar gesetzt, dass wir zunächst allen Bevölkerungsgruppen einen gleichmäßigen Zugang zur Mobilität weiterhin gewährleisten wollen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Es geht uns nicht darum, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, alle Autos müssen abgeschafft werden oder sowas. Das wäre ja auch schon ein sehr, sehr starkes und eingreifendes Ziel. Also das auf keinen Fall, sondern wir wollen das aber bei gleichzeitiger Reduzierung und Verbesserung oder andersrum der Verbesserung der Lebensqualität und der Aufenthaltsqualität. Das heißt aber auch Reduzierung der Emissionen, die der Verkehr, insbesondere der motorisierte Verkehr, mit sich bringt. Und das sind so die beiden wichtigsten Leitziele, deren dann noch weitere Ziele natürlich folgen, die dann etwas detaillierter sind. Und das Ganze dröselt sich auf in mehreren Handlungsfeldern, die wir unterschieden haben, zum Beispiel zum ÖPNV, zum Fußverkehr, zum Radverkehr und so weiter und so fort, zum Sharing, denk da, kommen wir nachher dann auch nochmal drauf. Ja. Mhm. Und darunter verbergen sich dann verschiedenste Maßnahmen, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Mhm. Vielleicht das auf dieser Ebene und ganz wichtig sind aber nochmal, weil wir es vorhin auch schon mal hatten, um das Thema Daten. Da sind wir tatsächlich momentan noch etwas veraltet unterwegs. Wir hatten im Jahre 2013 einen Verkehrsentwicklungsplan Ulm-Neu-Ulm beschließen lassen, deren Daten für die Verkehrsprognose basierten auf Angaben aus dem Jahre 2008. Also jetzt sind wir 13 Jahre weiter. Wir blicken dann ins Jahr 2030, 2035. Was passiert denn da auf unseren Straßen und Wegen zukünftig? Und wie können wir da steuernd eingreifen? Und da sind wir jetzt momentan dran. Es ist ein relativ großes Projekt, diese Verkehrsnachfrage zu modellieren. Dazu gehören Verkehrszählungen, Haushaltsbefragungen, um das Mobilitätsverhalten zu eruieren. Wir wollen ein Radverkehrsmodell aufbauen, um dann auch dezidiert Daten zur Nutzung der Radverkehrswege, der Infrastruktur zu erlangen, wo wir auch noch momentan sehr, sehr jungfräulich unterwegs sind. Aber wohlgemerkt, nicht nur wir, sondern bundesweit ist das noch ein Thema.
Ja. Kommen dann wahrscheinlich auch noch Bevölkerungsentwicklungs irgendwo Aspekte hinzu. Ich meine zum Beispiel auch, dass wir bestimmte Generationen, also mehr ältere Menschen haben und so weiter. Das wird wahrscheinlich dann auch irgendwo in solche Planung mit reinspielen, oder?
Auf jeden Fall. Und wo sind neue wo sind neue Wohngebiete, Gewerbegebiete geplant? Mhm. Wie sieht die Zahl der Einpendler in Zukunft aus und der Auspendler? Wie viele Arbeitsplätze haben wir? Wie hoch ist die Dichte in Ulm selber? Also das sind natürlich ganz viele Rahmenbedingungen und Grundlagen, die dort einfließen.
Mhm. Der Aspekt der Stuttgart 21, das sind eine gewisse wirtschaftliche vielleicht Nähe dann auch in Richtung Stuttgart geht, ist das auch bei den Planungsthemen Aspekt, dass man dann vielleicht annimmt, wenn die neue Strecke mal da ist und man relativ schnell nach Stuttgart kommt, dass dann umgekehrt mehr Leute nach Stuttgart pendeln oder umgekehrt auch wieder mehr nach Ulm. Ist das auch bei der Überlegung dabei irgendwo ein Einflussfaktor?
Dazu dient so eine Haushaltsbefragung natürlich, aber die kann nicht alles abdecken.
Ja.
Im Fernverkehr sind wir auf Daten der Bahn angewiesen. Die tun sich naturgemäß etwas schwer damit, Daten aus Ihrem Unternehmen, Sie behandeln das als Betriebsgeheimnis, zu veröffentlichen. Also kriegen wir eher dann Daten vom Land über den Schienenpersonennahverkehr, also im Regionalverkehr, Fernkraftwerk. Aber natürlich hat die Neubaustrecke wird einen wesentlichen Einfluss haben. Das bildet sich ja dann auch in der Einwohnerprognose ab. Denke ich, das ist mit ein ausschlaggebend dafür, dass Ulm weiterhin wachsen wird oder die Region hier. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema der Bundesziele. Sie haben es angesprochen, auf der Metaebene natürlich die Klimaschutzziele, die dort sind, aber dann auch im Schienenfernverkehr das Ziel, ja den Deutschlandtakt einzurichten. Das heißt, einen Halbstundentakt auf allen wichtigen Strecken. Also da passiert in Zukunft natürlich sehr, sehr viel.
Ja, das heißt, an der Stelle sind viele Sachen, die einfach im Fluss sind und auch vielleicht außerhalb von Ulm. Wir haben es angesprochen, die Metaebene mit Klimaschutz und 1,5 Grad und CO2 und Reduzierung natürlich, die irgendwo hineinwirken. Sind das Dinge, die jetzt, sind mal die aktuellen, also gerade das Thema auch mit Klima, sehr massiv irgendwo in Frage stellen oder irgendwo die Planung, die Sie schon vielleicht jetzt über eine gewisse Zeit erstellt haben, nochmal irgendwie in Frage stellen? Oder haben Sie schon im Prinzip jetzt ein Konzept und das wird so auch weiter irgendwie, ohne jetzt einmal ganz aktuellen, ständigen irgendwo vielleicht neuen Überlegungen nachzugeben, wird das so dann weiterverfolgt oder wie weit irgendwie tangiert Sie dann so eine Diskussion gerade, die jetzt eben vielleicht durch Fridays for Future da auch in Ulm angeregt wird, wie weit hat es Einfluss oder wie weit?
Also es spielt natürlich mit rein, deswegen hat sich ja die Stadt zur Aufgabe gemacht, eine Strategie zu erarbeiten. Aber es gibt natürlich noch andere Papiere. Zum Beispiel wird jetzt ein neues Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht, das auch einen großen und gewichtigen Baustein zum Thema Mobilität beinhalten wird. Mhm. Und das wird natürlich eng mit unserer Strategie verzahnt, ist ja ganz klar. Aber wir rechnen jetzt natürlich nicht auf Heller und Pfennig aus, wie viel CO2-Einsparung bringt denn das, weil allein die Berechnungsrhythmen oder Logiken, die dahinter stehen, sind sehr, sehr umfangreich und manches lässt sich gar nicht auf in CO2-Gehalt tatsächlich so abbilden. Ja. Deswegen gehen wir eher einen anderen Weg und sagen, welche konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, zur Verbesserung und Förderung des ÖPNV, also des sogenannten Umweltverbunds, nehmen wir denn an? Welche nehmen wir uns auf die Agenda und setzen die halt um?
Stichwort ÖPNV. Gucken wir vielleicht gerade mal da rein. Also ein wichtiger Punkt natürlich sicherlich ist in den letzten Jahren die Schaffung oder der Bau und Einführung der Linie 2. Vor 10 Jahren, ich glaube 2009, wurde sie eröffnet, die Erweiterung der Linie 1 nach Böfingen. Großer in Bezug auf ÖPNV Meilenstein, denke ich. Was sind jetzt so die Gedanken? Ich meine, da gibt es immer noch der Gedanke, weitere Linie 3, Fragezeichen, Straßenbahn. Was sind jetzt vielleicht so die Themen, die Sie im Kontext von ÖPNV beschäftigen oder die Sie vielleicht dann auch planerisch irgendwo begleiten?
Also fangen wir vielleicht erstmal bei den schienengebundenen Verkehrsmitteln an. Das Thema Fernverkehr hatten wir ja schon, aber die Neubaustrecke hat natürlich auch hier einen Einfluss, auch auf den Regionalverkehr. Wir haben nächstes Jahr die Eröffnung der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm mit dem Regionalbahnhof in Märklingen. Dort wird es dann das erste Mal einen Zugverkehr, einen Eisenbahnverkehr geben von der Leichinger Alb runter nach Ulm. Also ab Dezember nächsten Jahres wird man in 12 Minuten in Ulm sein, also konkurrenzlos. Mhm. Und auf dieses Datum hin planen wir hinter den Kulissen schon mit den vielen, vielen Akteuren, die ich vorhin gerade erwähnt hatte. Also da wird einiges passieren. Das wird auf der Südbahn, also runter Richtung Biberach auf der Strecke, die ist ja jetzt elektrifiziert, wird es im nächsten Jahr auch nochmal ziemlich starke Angebotsverbesserungen geben, wie auch auf der Strecke nach Blaubeuren. Also Ulm ist ja mittendrin in diesem Netz von 7 auf Ulm zuführende Bahnlinien. Also da passiert einiges. Da ist auch der Verein Regio S-Bahn Donau-Iller sehr, sehr aktiv. Auch uns wird das in der Form natürlich betreffen in finanzieller Hinsicht. Wir wollen das, das ist ganz klar, aber da werden wir auch ziemlich viel in unsere Stadtsäckel greifen müssen, um diese Betriebsleistungen zukünftig zu finanzieren. Dann im Bereich der Straßenbahn, der schienengebundenen Verkehre hier in Ulm, haben wir ja die Linie 2 erfolgreich in Betrieb genommen. Wenn jetzt Corona nicht wäre, könnte ich jetzt ganz anders hier auch drüber reden. Das hat uns leider doch ziemlich gebeutelt, das muss man schon sagen. Ja. Aber wir waren da vor Corona auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir die Fahrgastzahlen, die prognostizierten, schon vorab erreichen würden. Jetzt müssen wir uns halt mühsam wieder mit Maßnahmen da die Treppe und die Leiter hocharbeiten. Aber da haben wir, denke ich, schon einiges gebracht. Und wir arbeiten im Hintergrund, Stichwort Neu-Ulm, auch daran, an einem gemeinsamen Nahverkehrsplan für Ulm und Neu-Ulm. Stichwort auch nochmal hier gemeinsamer Stadtverkehr. Und da werden wir auch ein gemeinsames Straßenbahnnetz für Ulm und Neu-Ulm untersuchen. Und vielleicht ist es dann nicht nur die Linie 3, sondern die Linie 3, 4 und 5. Wir werden sehen.
Oh ja, das hört sich ja sehr spannend an. Also da könnte sich im nächsten Jahr noch einiges noch bewegen, was das angeht. Was Sie das gerade gesagt haben, wie ist denn das generell? Gibt es da jetzt irgendwie Feststellungen bezüglich, fahren jetzt in der Pandemiezeit weniger Leute? Einfach schon deshalb vielleicht, weil auch viele im Homeoffice sind und andere, die sich dann eben nicht in eine Straßenbahn und einen Bus reintrauen? Oder wie ist denn so jetzt eigentlich die Akzeptanz der öffentlichen Personen, des ÖPNV, des öffentlichen Personals? ÖPNV, öffentlich Personennahverkehrs. Ja, genau. Wie wird es denn so genutzt? Spüren Sie da auch eben eklatanten Einbruch aufgrund der Pandemie? Oder?
Ja, der Einbruch war natürlich größer, als alle im Lockdown waren. Jetzt pendelt sich das Niveau halt etwas ein. Wir waren jetzt bei ca. 80% der Fahrgastzahlen von vor Corona-Zeit. Aktuell, also jedes Quartal finden Zählungen statt, Erhebungen der SWU. Zusätzlich haben wir sogar jetzt auch noch eine verbundweite Verkehrserhebung, die ganz wichtige Daten liefert. Aber da sind wir tatsächlich noch ein Stück weit von dem Zustand vor Corona entfernt.
Mhm, ja, und naja, ist natürlich auch noch kein Ende absehbar. Das könnte unter Umständen natürlich sein, dass es uns eine Weile begleitet. Das heißt aber, die weiteren Planungen, was Sie gesagt haben, Linie 3, 4, 5, vielleicht was noch kommt, geht einfach mal von einem, ich sag mal, normal Zustand aus und geht davon aus, dass irgendwann wieder sich das in ein gewisses normales Niveau einpegelt und man auf Basis dieses Normalzustands dann auch weitere Planungen eben dann durchführt.
Normalzustand, so in der Form wird es natürlich nicht mehr geben. Sie haben es gesagt, Homeoffice-Tätigkeit, also veränderte Arbeitswelten, die haben jetzt doch zum anderen Verhalten geführt. Deswegen machen wir ja genau die Erhebung von Daten, um zu erfahren, wie bewegen sich denn die Menschen in der Zukunft, wie bewegen sich heute und auch in der Zukunft, und darauf abgestimmt natürlich ein entsprechendes ausgebautes ÖPNV-Netz. Da nochmal ein kleines Stichwort. Wir sind da auch mit beschäftigt. Das hört sich jetzt so neudeutsch an. On-Demand-Verkehre gibt es ja in vielen großen Städten in Deutschland schon seit einiger Zeit. Auch damit beschäftigen wir uns im Hintergrund. Wir aber auch jetzt im Verbund eine kleinere Reform, dass die Aufgabenträger dort etwas mehr Gewicht bekommen und auch der Tarif vielleicht vereinfacht werden kann an der einen oder anderen Stelle.
Mhm. Oh ja. Ja, also auf jeden Fall, da kommt schon das ein oder andere Fragezeichen irgendwo dann natürlich in die Planung rein, wenn man da nicht weiß, wo es mal hinführt oder wie es dann natürlich irgendwo weitergeht.
Zum einen das und ganz wichtig sicherlich, wir hatten vorhin auch bei den Akteuren das Stichwort Land. Das Landesverkehrsministerium hat eine ÖPNV-Strategie für das Jahr 2030 erarbeitet und vom Kabinett den ersten Entwurf beschließen lassen. Das geht jetzt in die Anhörung. Da werden jetzt alle Akteure wie Verbände, Gebietskörperschaften und sowas auch nochmal beteiligt. Und das Ziel des Landes ist auch bis zum Jahre 2030 eine Verdoppelung der Verkehrsnachfrage, also der Fahrgastzahlen. Und das bedingt natürlich auch, dass alle aufgerufen sind, sich zu beteiligen, ihr Schärflein beizutragen, vom Angebotsausbau bis hin zu Tarifmaßnahmen. Auch da gibt das Land jetzt den Ton schon ein Stück weit vor. Also die sind da schon sehr, sehr aktiv. Sie haben einen eigenen Tarif aufgesetzt, den Baden-Württemberg-Tarif, der landesweit gilt. Und als nächstes soll ein landesweites 365-Euro-Jugendticket etabliert werden, das dann auch im gesamten Land für alle Schülerinnen und Schüler Studenten und Azubis gelten soll, wo wir natürlich dann auch wiederum in der Mitfinanzierung sind und auch in der Umsetzung gefragt sind. Also das passiert dann im Hintergrund schon. Das ist der politische Wille aus Stuttgart her, der dann natürlich auch weitreichende Konsequenzen auf die Ausgestaltung unserer Angebote und dann letzten Endes, wie immer, geht's ums Geld, natürlich auch auf unsere Haushaltssituation haben wird.
Wie ist denn das, wenn man insgesamt mit mehr Aufkommen auch rechnet, sind dann im Hintergrund auch dann Investitionen im Sinne von Investitionen, weitere Fahrzeuge zuzulegen, also weitere Busse oder weitere Straßenbahnen zu schaffen, oder ist das erstmal quasi auf dem Status quo, wo man sagt, nee, das machen wir jetzt nicht, oder wie ist das, weil ich weiß ja, dass in der Beschaffung von der Straßenbahn auch eine lange Vorlaufzeit hat und der Aufstockung des jetzigen oder des Bestands hat ja auch einige Jahre, glaube ich, gedauert, bis man die dann alle zugeführt bekommen hat.
Genau, ja. Die SU hatte ja im Zuge der Neubeschaffung der Straßenbahnwagen für die Linie 2 hatte sie noch die Option, weitere Straßenbahnwagen zu bestellen, und die hat sie gezogen. Also es werden jetzt wurden nochmal 6 Straßenbahnwagen nachgeordert, die für diese zukünftigen Angebotsausweitungen auch geplant sind.
Das war nämlich, was ich so ein bisschen im Hintergrund hatte, dass man sowas diskutiert hat und dann tatsächlich Option wurde eingelöst. Gut. Ein anderes Thema, was in Ulm aber auch sehr präsent ist, ist das Thema Radwege. In den letzten Jahren sind ja, glaube ich, verschiedene Straßen dann auch zu Radstraßen umgewandelt worden. Ich glaube, wir haben es auch einführend gesagt, auch das Thema Radbeauftragte ist in Ihrem Kontext in der Abteilung angesiedelt. Sprechen wir über das ganze Thema Rad, was ja dann auch in Bezug auf, denke ich, Umwelt und auf das Thema Klima ein wichtiger Punkt ist. Mehr Radfahren.
Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, in der Tat. Ja, vielleicht fangen wir doch irgendwie einfach bei dieser Schnittstelle ÖPNV und schienengebundener Verkehr an. Was haben wir denn da vor? Natürlich geht's um das Hinkommen. Wie komme ich zum Beispiel an zentrale Punkte wie am Hauptbahnhof hin und wie komme ich denn von dort aus weiter? Das Thema, was passiert auf der Schiene, kann man, glaube ich, einen Haken dran machen. Da tut sich einiges. Aber wenn ich auf die Schiene will und da mit dem Fahrrad hinfahren will, dann brauche ich natürlich auch eine entsprechende Radinfrastruktur. Wir arbeiten ganz aktuell, damit gehen wir am 14. Dezember in unseren Fachbereichsausschuss mit einem Konzept für den Bereich des Bahnhofs, der Abstellanlagen am Bahnhof. Da haben wir jetzt schon so im Verborgenen so leicht angefangen, nämlich die Schillerstraße, also der Westzugang zum Bahnhof, wird zukünftig einen ganz, ganz wichtigen Part einnehmen. Dort eröffnen wir demnächst eine kleinere Fahrradabstellanlage mit 75 Stellplätzen, direkt unmittelbar an dem Steg, an dem Aufgang zum Steg. Auf der Ostseite machen wir aber an der Westseite weiter. Die Deutsche Bahn hat vor, dort ein Parkhaus zu errichten in Zukunft, und dort soll auch eine Etage dem Thema Fahrradparken gewidmet sein. Dann haben wir auf der Ostseite auf einer Fläche zwischen dem Bahnhofsteg und unserem Busbahnhof haben wir vor, eine Fahrradabstellanlage größeren Ausmaßes zu errichten mit ungefähr 500 Stellplätzen.
Oh ja.
Und dann auch noch im weiteren Norden, und zwar im Bereich der Zeitblumstraße, eine ganz, ganz wichtige Fahrradachse von der Oststadt kommend in Richtung Bahnhof vor allen Dingen und dann weiterzuführen Richtung Westen. Dort haben wir auch vor, in der sogenannten Postpakethalle, die so weit auszubauen, die gehört nämlich der Stadt, ist ein ganz schöner Ort eigentlich, aber halt leider doch noch im Verborgenen. Das Thema, diesen Ort wollen wir ein bisschen rausholen aus der Versenkung, aufhübschen und dort zunächst erstmal Fahrradabstellanlagen einrichten. Wie gesagt, damit gehen wir in den Ausschuss und hoffen, dass der Gemeinderat oder der entsprechende Ausschuss dann uns auch den Segen dazu erteilt und sagt, mach dort weiter. Insgesamt sehen wir einen Bedarf von ca. 1500 Stellplätzen für Fahrräder rund um den Bahnhof.
Werden die dann auch mit Überdachung, also quasi mit ein bisschen mit Regen und Wetterschutz, oder würden die Räder dann halt mehr oder weniger im Freien stehen? Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es dann regnet, wenn es dann schlecht Wetter ist.
Auf jeden Fall, das ist ein Muss. An der Schillerstraße konnten wir das jetzt aufgrund des Platzbedarfs oder der vorhandenen Flächen nicht realisieren. Aber am Bahnhofsplatz wird es in jedem Fall zu 100% überdachte Fahrradstellplätze geben. Es soll dort auch Sammelgaragen geben, wo man sich einbuchen kann, also auch sein hochwertiges Rad dann nutzen kann, und die Postpakethalle ist sowieso überdacht.
Das wäre natürlich auch genauso eine Frage, wenn es ein hochwertiges Rad hat. Nicht, dass man da hinkommt und der Lenker fehlt oder die Klingel ist abmontiert. Das ist natürlich ein Punkt. Also ich weiß, wie ich zum Beispiel früher in die Schule fahren wollte, hier ins Kepler-Gymnasium, hatte ich immer Bedenken, die Räder stehen draußen und kannst sie nicht schützen und nachher fehlt die Hälfte. Ist nicht so schön. Insofern, wenn natürlich dann halbwegs eine gewisse Sicherung oder vielleicht auch eine gewisse Überwachung da ist, wäre es natürlich schon gut. Dann wären vielleicht die Leute doch auch mit ihren teuren Rädern eher geneigt, dann auch das mal stehen zu lassen oder stattzunehmen.
Ganz klar, ja.
Ist ein Bezug denn auf, wenn wir gerade die, also rankommen quasi in die Stadt thematisieren, ist denn auch das Thema Mitnahme in öffentlichen Personennahverkehr irgendwie noch, gibt es da eine Erweiterung, Änderung? Ich meine, früher, glaube ich, war es gar nicht möglich, dass man in den Straßenbahnen ein Rad mitnimmt. Heute geht das, zu bestimmten Zeiten zumindest, und unter Voraussetzung, dass nicht noch fünf andere oder zwei, drei andere Räder oder Rollstuhlfahrer oder ich glaube, es gibt da so eine Prioritätenfolge dort, eben mit in der Straßenbahn fahren sollen und wollen.
Also es ist immer möglich, Fahrräder mitzunehmen, auch in Bussen und Bahnen. Es gibt dort aufgrund des Platzvorrangs für andere Fahrgäste natürlich auch Ausschlusszeiten. Das mussten wir einführen oder die entsprechenden Verkehrsunternehmen, weil es dann doch sich nicht verträgt. Aber generell gibt es die Möglichkeit. Aber das ist gar nicht so der große Fokus auch in der Nutzung her. Mhm. Nicht? Wir setzen eher darauf, die Radinfrastruktur, also die Wege auch auszubauen. Wenn man jetzt mal einfach weiterdenkt vom Bahnhof, wie komme ich denn dahin? Also ein ganz großes Projekt, wo wir bedauerlicherweise es auch nicht immer hinbekommen haben, so selbstkritisch muss man sein, die Radfahrenden dort während der Baumaßnahmen zum Bahnhof zu führen. Aber das hatte natürlich baulogistische Gründe, die da im Vordergrund stehen, ganz klar. Da müssen alle mit Einschränkungen leben. Aber dort wird man in Zukunft, wenn die Friedrich-Ebert-Straße im nächsten Jahr fertiggestellt sein wird, wird man auf beiden Seiten Radverkehrsangebote finden in Form von Radfahrstreifen, die begleitend zu den Geh- und Wegen und den Straßen eingerichtet werden. Also das heißt, die Erreichbarkeit des Bahnhofs wird sich nochmal entscheidend verbessern an der Stelle. Es gibt natürlich dann Überleitungen in das Bestandsnetz. An der Olga-Straße haben wir so einen Punkt, das ist nicht so ganz einfach zu lösen gewesen. Da wird es sicherlich eine Kompromisssituation geben. Aber gucken wir dann mal weiter in die Stadt hinein. Dann haben wir natürlich mit der Linie 2 einiges an Radverkehrsinfrastruktur mit errichtet. Da mangelt es manchmal auch noch ein bisschen an Akzeptanz und Verständnis, weil unser Verkehrsraum ist nun mal halt sehr, sehr begrenzt und den müssen sich Radfahrende und alle anderen Verkehrsteilnehmer miteinander teilen. Deswegen haben wir auch manchmal an Orten nur Schutzstreifen, nur ein Häkchen, die aber relativ gut funktionieren. Es kommt aber natürlich immer auf die eigene Sichtweise drauf an. Die Wahrnehmung ist da sehr, sehr vielschichtig. Wir haben baustellenbedingte Radverkehrsführung, die auch manchmal nicht gerade einsichtig wirken, aber die halt momentan den Stand unserer Regelungen, die wir halt haben und unsere Gesetzwerke abbilden. Aber generell werden wir da weiter große Maßnahmen planen. Also ich spreche mal das Thema Münchner Straße hier nochmal an. Sie haben es vielleicht mitbekommen, im Oktober hatten wir dort auch schon im letzten Jahr eine heftige Diskussion. Im Oktober haben wir dann eine Kompromisslösung im Ausschuss und im Gemeinderat eingebracht. Und das Projekt verfolgen wir jetzt weiter. Dort sollen die Fahrspuren, die heute haben wir 4 Fahrspuren für den Straßenverkehr, werden zurückgebaut. Und dort werden wir dann echte Radfahrstreifen anlegen können. Und auch in den Kreuzungsbereichen, dort, wo es im Prinzip am kniffligsten ist, das muss man mal sagen. Oftmals heißt es, ja, warum macht er nicht denn was auf den Radwegen oder auf den Straßen? Ja, wir müssen natürlich alles denken. Und an den Ampelanlagen, an den Kreuzungen wird's knifflig. Und da in den Bestand einzubauen, ist eine besondere Herausforderung. Ja. Aber da an der Münchner Straße werden wir es hinkriegen.
Das heißt, es soll künftig dann möglich sein, ohne dass man jetzt vielleicht direkt irgendwo auf die Straße muss, die Stadt zumindest so durchkreuzen und so durchfahren auf einem eigenen für sich Radweg, wenn ich das richtig verstehe dann, oder? So, dass man zumindest nicht auf der Verkehrsstraße dann irgendwo mit dem Rad dann irgendwo durchholen muss.
Doch, man fährt dort neben dem Autoverkehr, aber auf abgetrennten, durch Markierungen abgetrennten Bereichen,
Das ist schon mal besser als jetzt mitten im Verkehr.
Ja, mitten im Verkehr ist für die Zukunft auch keine Lösung, das ist doch ganz klar.
Ja. Gibt es denn eigentlich da auch schon Erhebungen, ob der Radverkehr dann schon zugenommen hat? Also ich vermute fast, so ich das beobachte, zumindest in den Sommerzeiten, fahren heute mehr Leute Rad als noch vor Jahren, oder täusche ich mich?
Es ist vielleicht auch eher so eine, ja, so eine Gefühlssache. Wir vermerken das auch und meinen, dort mehr zu mehr Radfahrer zu sehen, insbesondere jetzt durch die Corona-Zeit. Wir machen mit an einer bundesweiten Aktion Stadtradeln. Dort bekommen wir auch Erhebungsdaten. Oh ja, wir haben dort deutlichen Zuwachs zum einen an Teilnehmern gemerkt im Vergleich zum Vorjahr und wir merken es tatsächlich dann auch in der Nutzung. Mhm. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort für uns. Was machen wir im Hintergrund? Ich sagte ja schon, wir arbeiten strategisch. Wir haben jetzt ganz frisch veröffentlicht eine Ausschreibung von Planungsleistungen für ein Hauptroutennetz. Also das Ziel ist, dass wir zukünftig auf den Hauptwegen aus den Ortsteilen in die Stadt hinein und auch wieder raus, dass wir dort Priorisierung schaffen und dort durchgehende Planungen in Auftrag geben, dass es dort eine bequeme, komfortable und schnelle Routen geben wird. Und da ist zum Beispiel die Münchner Straße ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Auf der Ostroute hatten wir noch gar nichts. Mhm. Und da setzen wir jetzt ein Planungsbüro an. Genauso im Bereich des Industriegebiets Donautal. Da ist ganz, ganz viel Potenzial vorhanden aus unserer Sicht. Aber die Radverkehrsinfrastruktur hat einen Stand aus den 60er, 70er Jahren. Ist nicht mehr zeitgemäß. Auch da setzen wir jetzt ein Planungsbüro dran.
Oh ja, also da gibt es auf jeden Fall noch viel Bewegung. Ich glaube, dass eben diese Radfahrstraßen, also ich sehe, ich arbeite draußen, eine große Firma, Radarfirma in der Wörthstraße, Sie ahnen schon wahrscheinlich.
Ah, ja.
Und da sehe ich natürlich, ist ja auch diese Fahrradstraße und früher kam da kein Radler an, jetzt kommen die Radler in Massen, in großen Heerscharen schon angeradelt und die Autos sind auf dem Rückzug. Und insofern da sehe ich deutlich auf jeden Fall eine Veränderung oder Zunahme des Radverkehrs.
Aber auch natürlich spannend, Sie sprechen dort ein ganz tolles Beispiel an. Wir haben mit der Fahrradstraße jetzt dafür gesorgt, Sie kennen das dann wahrscheinlich von früher, dort hatte man ja einen eigenen Radweg am Fußweg hinter den Parkständen.
Genau.
Da gab es massive Sicherheitsprobleme. Jetzt fahren die Radelnden jetzt auf der Straße mit. Mhm. Jetzt haben wir natürlich ein Problem genau mit dieser Firma, mit die dort ihre Anlieferungen macht und mit dem vorhandenen Pkw-Verkehr, der da vielleicht manchmal auch gar nicht so unbedingt hingehört, weil auch diese Firma hat ein großes Parkhaus zum Beispiel, das nicht ganz immer irgendwie voll ausgelastet ist.
Oh, das ist ziemlich gut für heute. Wenn Sie da später nach 9:30 kommen, dann müssen Sie schon auch ein bisschen suchen. Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass im Sommer natürlich auch mehr Leute mit dem Rad kommen und es gibt auch Radstände. Also da ist die Firma auch ganz gut aufgestellt. Es gibt auch auf anderen Gebieten noch eine ganze Menge Sachen, die irgendwo in Veränderung sind oder wo es natürlich Aufgaben dann auch für die Abteilung gibt. Ein Stichwort ist zum Beispiel Sharing, Carsharing wird das wohl sein. Was gibt es da Interessantes zu berichten? Also mir fällt da vorweg ein, es gab ja so ein Modell hier auch mit Carsharing schon mal in Ulm, wo dann die kleinen Autos, die Smart, sage ich doch mal, gestanden sind, das es aber inzwischen nicht mehr gibt. Also was kommt da, was ist da Stand der Dinge, Planung, was kommt da?
Ja, das Thema Sharing klingt natürlich immer ganz, ganz verheißungsvoll. Und beinhaltet auch ganz, ganz verschiedene Facetten. Das, was Sie jetzt ansprachen mit dem Car2Go, war damals ein großer Versuch des Carpoolings, wo ich ja nicht standortbezogen, sondern überall ein Fahrzeug nehmen kann, es leihen kann und dann irgendwo wieder abstelle innerhalb des Geschäftsgebietes. Also eigentlich vergleichbar heute mit den Tretrollern, die wir hier haben. Wir haben hier aber gerade bei den Tretrollern haben wir drei Anbieter aktuell, die den Markt in Ulm und Neu-Ulm bestimmen. Ein Anbieter hatte sich genau aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks bereits zurückgezogen und wir sehen aber hier für die letzte Meile ein neues Fortbewegungsmittel, dessen wir uns nicht verwehren können und das seine Rolle zukünftig auch einnehmen wird, ganz klar. Und dieser Aufgabe stellen wir uns. Wir haben momentan da relativ wenig Handhabe, was zu tun. Wir haben Freiwilligkeitsvereinbarungen mit den Anbietern geschlossen, denn es ist vom Bundesgesetz her die sogenannte Mikromobilitätsverordnung her zugelassen, dass Anbieter sich hier in den Städten tummeln dürfen, unter entsprechender Beachtung der Regelung der Straßenverkehrsordnung. Und wir wollen dem Ganzen jetzt einen Rahmen geben, einen geordneten Rahmen. Den hatten wir teilweise schon mit den Freiwilligkeitsvereinbarungen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir wollen hier auch über das Thema Sondernutzung, so heißt es halt in unserem Amt, Amtsdeutsch und einer Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen den Rahmen ganz klar vorgeben, was dürfen die Anbieter und was müssen sie unterlassen und welche Rechte und Pflichten haben sie und welche natürlich auch wir als Stadtverwaltung. Da gehen wir mit Neu-Ulm gemeinsamen Weg, um das ein Stück weit in die richtige, für uns richtige Richtung zu bringen. Wir werden weiterhin das Thema haben. Das ist technisch bedingt und leider auch immer ein Thema der Nutzerinnen, dass diese E-Scooter auf den Gehwegen falsch abgestellt werden. Damit appellieren wir immer an Nutzer selber. Denkt bitte drüber nach, was ihr mit den Fahrzeugen macht, wie ihr damit umgeht. Wie würdet ihr es behandeln, wenn es euer eigenes wäre? Und würdet ihr es auch überall hinstellen, um dann vielleicht ein Hindernis für andere zu sein? Also das sind schon so Themen, wo man sagen muss, da gehört es auch ein Stück weit zur Eigenverantwortung. Aber das vielleicht nur am Rande. Wir haben das Thema Carsharing. Sie sprachen es an. Ja, wir wollen tatsächlich, es gibt in Ulm zwei Carsharing-Anbieter derzeit, die Firma ContiCars und die SWU. Beide bieten das an. Man kann dort Mitglied werden oder bei der SWU einen entsprechenden Vertrag abschließen. Und dann kann man diese Autos nutzen. Wir sehen das als Alternative zum eigenen PKW-Besitz und wollen ein Netz von Stellplätzen im gesamten Stadtgebiet einrichten. Auch das machen wir über entsprechende Sondernutzung und öffentliche Dienstleistungsaufträge. Wollen wir das ordnen und das Ziel soll sein, dass in jedem Stadtteil Carsharing-Plätze in fußläufiger Erreichbarkeit zur Verfügung stehen, dass jeder Mensch hier in Ulm auch die Möglichkeit hat, statt des eigenen Autos tatsächlich auf eine Alternative zu gehen, die durchaus konkurrenzfähig ist zum eigenen, was die Kosten betrifft.
Aber so gefühlt ist die Information noch nicht so verbreitet, oder? Also das mit den zwei Anbietern, das ist tatsächlich eine Info, die ich jetzt auch das erste Mal habe. Bei den kleinen Smarts, bei dem Car2Go hat man sie überall stehen sehen. Ist das ein Thema, wo stehen die Fahrzeuge denn, wenn man so einen angucken will?
Momentan sind es ja wirklich ganz, ganz wenige Fahrzeuge. Also das wird wachsen. Wir haben da einiges vor. Ich möchte dem noch gar nicht so groß vorgreifen. Das Ganze, wie gesagt, findet im Stadtgebiet statt. Wir werden ein Netz von Mobilitätsstationen aufbauen. Das sind im Prinzip diese Verknüpfungspunkte, die man dann physisch tatsächlich auch wahrnimmt. Wir haben dieses Jahr im Juli einen Prototypen am Eselsberg eröffnet. Und nach dem Muster wollen wir das jetzt in anderen Stadtteilen genauso ausrollen. Am Bahnhof wird genau dort, wo ich vorhin sagte, am Bahnhofsplatz, auch eine Mobilitätsstation errichtet werden. Wir werden das in den neuen Quartieren, zum Beispiel im Sichterviertel, am Weinberg oben am Eselsberg wird es eine Mobilitätsstation geben. Am Egginger Weg, da entsteht ein neues Baugebiet. Dort laufen jetzt in den Erschließungsplanungen, haben wir jetzt schon das Thema quasi mit verankert.
Oh ja.
Und das wird sukzessive auf das gesamte Stadtgebiet ausgerollt. Wir haben dort auch ein eigenes Design für kreiert und auch einen Namen, Produktnamen, mobil.ulm. Das wird dann auch erlebbar sein und wird sich dann wiederum in den entsprechenden Apps der Anbieter wiederfinden. Also die SWU, so läuft das auch sehr gut verzahnt, Hand in Hand. Die SWU ist unser Mobilitätsdienstleister vor Ort. Die sollen diese Dienste anbieten oder dann andere mit aufnehmen, wie die E-Tretroller-Anbieter. Die werden in der SWU-App zukünftig sichtbar gemacht. Und auch die Mobilitätsstationen werden dort sichtbar gemacht werden.
Aha, ja. Wobei natürlich jetzt, wenn ich denke, man gerade so ein bisschen ältere Menschen natürlich bei dem Thema ein Problem haben. A, die nutzen nicht die App, B, auch nicht diese E-Scooter. Das ist natürlich das Klientel, mehr sind die jüngeren Leute, ne, die das nutzen können.
Natürlich, aber wir sprechen ja auch über eine Mobilitätswende und das Mobilitätsverhalten, gerade bei älteren Menschen, ist natürlich schon geschult und einstudiert. Da irgendwas aufzubrechen, ist weitaus schwieriger als bei der jüngeren Generation. Ja. Aber auch natürlich wollen wir alle Bevölkerungsgruppen ansprechen.
Ja. Sehr schön. Also auf jeden Fall, da wird sich einiges bewegen und da werden sich sicherlich dann auch noch viele Infos irgendwo streuen, sodass man das dann auch mitbekommt. Zum Thema Individualverkehr oder beziehungsweise ruhender Verkehr, da haben Sie auch noch ein paar Stichpunkte, auf die wir gerne eingehen wollen.
Ja, auch da arbeiten wir, aber das wird vielleicht den einen oder anderen Autofahrer weniger freuen. Stichwort Mobilitätswende. Natürlich muss man dann auch ein bisschen an die flankierenden Maßnahmen ran. Also Push-and-Pull-Szenarien sagen wir in der Fachsprache dazu. Das heißt, ich muss, wenn ich Angebote, Alternativen schaffe und den Straßenraum neu verteile, bedeutet das natürlich auch, von Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Bisher so wissen wir alle, hatte das Auto halt doch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, den hat es immer noch, aber hat auch den entsprechenden Platz in den, vor allen Dingen in der Innenstadt gebraucht.
Ja, ja.
Und wir haben nicht umsonst hier ein hohes Angebot an Stellplätzen in den Tiefgaragen und wollen verfolgen das Ziel, dass wir in der Innenstadt die Fußgängerzone weiter ausweiten, zum Beispiel in der Herrenkellergasse, Wengengasse, Dreikönigsgasse, und dort die vorhandenen oberirdischen Stellplätze dann auch abschaffen. Dafür gibt es zum Beispiel auch, oder soll es geben, in den Tiefgaragen Lademöglichkeiten. In der am Bahnhof sind die jetzt schon integriert. Im Fischerviertel, im Salzstadel haben wir das vor. Mhm. Es geht einher eine Vereinheitlichung und auch eine Anpassung des Preisniveaus für die Parkgebühren an den ÖPNV. Wir liegen jetzt bei 2,50 Euro pro Stunde fürs Parken. Mhm. Und da entsprechen wir jetzt dem Preis eines Einzelfahrscheins.
Oh ja. Mhm. Ja.
Mhm. Also das heißt, auch im Bereich des Parkraums gehen wir weg davon, das in den oberirdisch, in den Städten sichtbar zu machen, in den Straßen sichtbar zu machen, sondern dann halt auf gezielt auf die Tiefgaragen oder andere Plätze zu gehen und Alternativen in den Vordergrund zu rücken.
Mhm. Ja. Wie ist denn insgesamt, also Park, dadurch, dass jetzt im Bahnhof hier wieder ein Parkus entsteht, ist denn die Park Fläche an sich ist nicht gleich. Ich meine, eins ist abgerissen worden, eins entsteht gerade neu. Oder wie ist dann, ist es schon weniger nachher Parkfläche, oder?
Es wird annähernd die gleiche Zahl sein. Ja. Es ist natürlich das Parkhaus in den Sedelhöfen dazugekommen. Mhm. Aber das ist ja baustellenbedingt oder baurechtlich bedingt so vorgeschrieben, dass diese Anzahl an Stellplätzen geschaffen werden muss.
Mhm. Ja. Ein Punkt, der natürlich, glaube ich, immer diskutiert wird bei dem ganzen Thema Klima, ist ja auch, dass die Autos nicht so viel stehen, so viel warten sollen, sondern möglichst ein Fluss entsteht, dass sie durch die Stadt durchkommen. Also in Bezug auf Ampelschaltungen, weil ich ruhender Verkehr gerade gelesen habe, kann man da auch noch optimieren, vielleicht mit irgendeinem System, KI-System oder was, der Kuckuck, dass man irgendeine Steuerung auch noch optimiert,
da,
irgendwie sowas?
Da tut sich ganz, ganz, ganz viel. Also ja. Da sind die Kollegen von der Verkehrstechnik schon dabei, die neue Generation von Ampelanlagen und der entsprechenden Infrastruktur aufzubauen. Aber ganz klar, Priorität hat hier für die Beschleunigung, für die Bevorrechtigung an den Ampelanlagen der ÖPNV.
Okay, ja. Sehr schön. Also es wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viel bewegen, viel tun. Wo, wenn man sich informieren will, findet man Infos auf Seiten der Stadt Ulm. Gibt es da irgendwie für die Abteilung Mobilität irgendwie auch eine Rubrik oder so, wo man sie findet?
Es gibt eine eigene Webseite, eigenen Bereich dazu zu Mobilität. Ja. Und da sind wir auch noch dran, die auszubauen. Da sind die Inhalte noch nicht ganz aktuell teilweise, aber auch das werden wir irgendwann dann so auf Vordermann gebracht haben.
Sehr schön. Und ich würde sagen, wir vereinbaren einfach im Jahr oder irgendwann, wenn es Neues gibt, dass wir wieder hier gemeinsam in der Plattform ein bisschen kommunizieren. Insofern, wir haben viel dazugelernt, Herr Fisch. Insofern, wir sind gleich wieder durch mit der Plattform, müssen wir uns auch schon wieder verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind und uns da einfach ein bisschen auf den Stand der Dinge gebracht haben. Mein Name ist Michael Trost und in der Moderation, das war die Plattform zum Thema Mobilität. Und wir sagen es mal, mein Studiogast war, Sie sagen einfach nur den Namen.
Thorsten Fisch.
Genau. Und wir sagen gemeinsam Tschüss und gleich geht's um 17 Uhr hier im Programm weiter.
Tschüss.
Bis denn.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.